Schneifel bis 20 Grad in der Lausitz. Und die Zeit, es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 20. von 22 Abschnitten. Der Roman spielt im Jahr 1859, das nun gegen Ende des Romans sich gleichfalls dem Ende zuneigt. Graf Holck, der Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore, ist für einen Tag von Kopenhagen nach Hause gereist, um dort auf Schloss Holkenes in Schleswig eine Aussprache mit seiner Frau Christine herbeizuführen. Die Ehe ist seit langem von Spannungen bestimmt und die vorübergehende Entfernung Holks zum Hofdienst in Kopenhagen hatte zum ersten Mal keine Annäherung der Ehegatten bewirkt, sondern nur ihre weitere Entfremdung. Sonst gewannen sie in der Ferne füreinander. Jetzt aber schreiben sie sich kühl distanzierte, gereizte oder schwermütige Briefe. Auch die Pikanterie des dänischen Hoflebens bleibt auf Holck nicht ohne Einfluss, und so erliegt er am Ende und will erliegen dem Reiz der Hofdame Ebba von Rosenberg, die er überdies gerade in der Nacht ihres Beisammenseins aus den Flammen des brennenden Schlosses Frederiksborg retten muss. Dass die Rettung gelingt, nimmt der seinerseits entflammte Holck als Zeichen einer unvermeidlich gewordenen Verbindung mit der Hofdame Rosenberg. Aber damit diese Verbindung Wirklichkeit werden kann, muss erst die Ehe mit Christine gelöst werden. Diesem Zweck gilt die kurze Reise nach Holkenes, die Holck antritt, ohne zuvor mit Ebba von Rosenberg sich in bestimmter Weise zu verständigen. Christine erklärt, wie wir zuletzt gehört haben, Holks Glück nicht im Wege stehen zu wollen. Und so finden wir nun wieder zurück in Kopenhagen im Quartier bei der Witwe Hansen. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
In seiner Wohnung wurde Holck, statt wie gewöhnlich von Brigitte, diesmal von der alten Frau Hansen empfangen. Sie ging ihm voran die Treppe hinauf und zündete die Lampen an, ohne nach etwas anderem als nach dem Wetter zu fragen und ob er eine gute Fahrt gehabt habe. Davon, ob die Frau Gräfin bei guter Gesundheit gewesen und ob das Christfest froh und glücklich verlaufen sei, davon war mit keinem Wort die Rede. Und als Holck seinerseits erst nach dem Befinden der beiden Hansenschen Frauen und dann nach dem der Prinzessin frug, antwortete die alte Hansen in jenem eigentümlichen Unschuldston, worin sie der Tochter womöglich noch überlegen war, »Das Fräulein ist wieder außer Bett.« Es kam so heraus, dass es selbst Holck auffiel. Er war aber in diesem Augenblick von viel zu viel anderen Dingen in Anspruch genommen, um seinerseits einen Gegenzug zu tun, und so ließ er's denn gehen und bat nur um die Zeitungen und einen guten Tee, denn ihn fröstle von dem langen Stehen auf Deck. Die Hansen brachte beides. Der Zeitungen waren der Festtage halber nur wenige. Holck flog sie durch und ging dann früh zu Bett. Er schlief auch gleich ein, denn die letzten Tage hatten seine Nerven erschöpft. Bei guter Zeit war er wieder auf. Frau Hansen, Brigitte ließ sich auch heute nicht sehen, brachte das Frühstück, und weil sie fühlen mochte, den Abend vorher zu weit gegangen zu sein, befleißigte sie sich der größten Unbefangenheit und trug ihren Stadtklatsch harmlos und mit so viel glücklicher Laune vor, dass sich Holck nicht bloß seinem Missmut über die voraufgegangene Perfidie der Alten, sondern zu seiner eigenen Überraschung auch seiner trüben Stimmung zu gutem Teil entrissen sah. Alles, auch das Heikelste, gewann in der Erzählung der guten Hansen etwas durchaus Heiteres und durchaus Selbstverständliches. Und als sie wieder fort war, war es ihm, als ob er eine freilich nicht sehr moralische, dafür aber desto lebensweisere Predigt über das, was Leben sei, vernommen habe. Wenn er das eben Gehörte zusammenfasste, so hieß es etwa, ja, Graf Holck, so war es immer und so wird es immer sein. Es lässt sich alles schwer nehmen, aber es lässt sich auch alles leicht nehmen. Und wer die Kunst des Leichtnehmens versteht, der lebt. Und wer alles schwer nimmt, der lebt nicht. und ängstigt sich vor Gespenstern, die gar nicht da sind. Ja, die gute Frau Hansen hat recht, so schloss Holk seine Betrachtungen über das, was er eben vernommen hatte. Leicht nehmen, alles leicht nehmen, dabei fährt man am besten. Das haben auch die Menschen am liebsten. Und ein lachendes Gesicht ist der erste Schritt zum Siege. 12 hatte noch nicht ausgeschlagen, als er aus seiner Wohnung in die Dronningens Zwergarde hinaustrat und auf das Palais zuschritt. Es war 3. Feiertag, das Wetter hatte sich geklärt und die Wintersonne lag auf Platz und Straße. »Das Fräulein ist wieder außer Bett«, so waren gestern Abend die Worte der Frau Hansen gewesen, und an der Richtigkeit dieser Mitteilung ließ sich nicht wohl zweifeln. Dass aber das Fräulein nach einem so heftigen Fieberanfall auch schon wieder im Dienst sein sollte, das war freilich sehr unwahrscheinlich, und so stieg er denn ohne vorgängiges Anfragen in den Gemächern der Prinzessin in das von Ebba bewohnte 2. Stockwerk hinauf. Karin öffnete. »Das Fräulein zu sprechen?« »Ja.« Und Karin ging vorauf, während Holk folgte. Das Fräulein saß in ihrem Lehnstuhl am Fenster und sah auf den Platz, auf dem keine Spur von Leben war. Nicht einmal die Herbstblätter tanzten mehr darüber hin. Als Holk eingetreten, erhob sich Ebba von ihrem Lehnstuhl und schritt auf ihn zu, freundlich, aber matt und nüchtern. Sie gab ihm die Hand, nahm dann abseits vom Fenster auf einem weiter zurückstehenden Sofa Platz und wies auf einen Stuhl, ihn auffordernd, damit in ihre Nähe zu rücken. »Ich erwarte den Arzt«, begann sie leise, mit mehr erkünstelter als wirklicher Anstrengung. »Aber der gute Doktor, er kommt immer noch früh genug. Und so freue ich mich denn aufrichtig, Sie zu sehen.« »Es lässt sich doch mal von etwas anderem sprechen, immer über sein Befinden rapportieren zu müssen. Es ist so langweilig, für den Doktor gewiss, aber auch für den Kranken. Sie haben das Fest drüben zugebracht? Ich hoffe, dass Sie die Gräfin bei wünschenswerter Gesundheit fanden und dass Sie gute Festtage hatten.« »Ich hatte sie nicht«, sagte Holk. »Dann kann ich nur wünschen, dass Sie nicht die Schuld daran trugen. Ich hörte so viel Gutes von der Gräfin. Die Prinzessin, die mich gestern besuchte, war voll ihres Lobes. Eine charaktervolle Frau«, sagte sie. Holk zwang sich zu lächeln. »Eine charaktervolle Frau. Ja, die Prinzessin liebt diese Wendung, ich weiß, und will damit andeuten, dass nicht jeder charaktervoll sei. Darin mag sie recht haben, aber Prinzessinnen haben es leicht, für Charakter zu schwärmen, weil sie selten in die Lage kommen, Charaktere kennenzulernen. Charaktervolle Leute mögen 100 Vorzüge haben. Haben sie gewiss. Aber sie sind unbequem. Und das ist das Letzte, was Prinzessinnen zu lieben pflegen.« »Alle Welt rühmt ihre Galanterie, lieber Holk. Und ich bin, weil ich keinen Grund dazu habe, die Letzte, dem zu widersprechen. Aber Sie sind ungalant gegen Ihre eigene Frau. Warum wollen Sie das Lob verkürzen, das die Prinzessin ihr spendet? Prinzessinnen loben in der Regel nicht viel. Und man darf ihrem Lobe wohl zulegen, aber nichts abziehen. Ich empfinde ganz wie die Prinzessin und bin voll Sympathie für die Gräfin. Und wenn dies das rechte Wort sein sollte, voll Teilnahme.« Holk riss die Geduld. »Die Gräfin wird Ihnen dankbar dafür sein. Aber, das darf ich sagen, Ihre Dankbarkeit wird von Ihrer Verwunderung noch übertroffen werden. Ebba, was soll diese Komödie? Gräfin und wieder Gräfin und dann charaktervoll und dann sympathisch und zuletzt Gegenstand Ihrer Teilnahme. Wollen Sie, dass ich das alles glaube? Was ist vorgefallen? Aus welcher Veranlassung hat sich der Wind gedreht? Warum plötzlich diese Förmlichkeit, diese Nüchternheit? Ehe ich abreiste, habe ich Sie sprechen wollen, nicht um eine Gewissheit meines Glückes zu haben. Diese Gewissheit hatte ich oder glaubte wenigstens, Sie haben zu dürfen. Nein, es trieb mich einfach, Sie zu sehen und mich, ehe ich hinüberging, über Ihr Ergehen zu beruhigen. Und so bin ich abgereist und habe drüben einen Tag erlebt und einen Kampf gekämpft, und Worte gesprochen. Worte, nun rundheraus, die Sie kennen müssen, als ob Sie Zeuge der ganzen Szene gewesen wären. Ebba warf den Kopf zurück, Holk aber fuhr fort: Sie werfen hochmütig den Kopf zurück, Ebba. Wie wenn Sie mir sagen wollten, ich weiß, was da gesprochen worden ist, aber ich will es nicht wissen und ich missbillige jedes dieser Worte. Sie nickte. Nun, wenn ich es damit getroffen, so frage ich Sie noch einmal, was soll das? Sie wissen, wie es mit mir steht. Wissen, dass ich vom ersten Tage an in Ihrem Netze war, dass ich alles und vielleicht mehr als ich durfte daran gesetzt habe, Sie zu besitzen. Und dass ich das alles tat und hier vor Ihnen stehe, wie ich stehe, schuldig oder nicht, dazu haben Sie mir den Weg gezeigt. Leugnen Sie es, wenn Sie können. Jedes Ihrer Worte hat sich mir in die Seele eingeschrieben und Ihre Blicke sprachen es mit. Und beide, Worte und Blicke, sagten es mir, dass Sie es durch alle Tage hin beklagen würden, auf der abgebröckelten Eisscholle nicht ins Meer und in den Tod hinausgetrieben zu sein, wenn ich Sie verließe. Leugnen Sie es, Ebba. Das waren Ihre Worte. Ebba hatte, während Holk so sprach, sich zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Als er jetzt schwieg, richtete sie sich wieder auf, nahm seine Hand und sagte: Freund, Sie sind unverbesserlich. Ich entsinne mich Ihnen gleich am Anfang unserer Bekanntschaft und dann auch später noch, jedenfalls mehr als einmal gesagt zu haben, Sie stünden nicht am richtigen Fleck. Und davon kann ich nichts zurücknehmen, im Gegenteil. Alles, was ich damals in übermütiger Laune nur so hinsprach, bloß um Sie zu necken und ein wenig zu reizen, das muss ich Ihnen in vollem Ernst und in mindestens halber Anklage wiederholen. Sie wollen Hofmann und Lebemann sein und sind weder das eine noch das andere. Sie sind ein Halber und versündigen sich nach beiden Seiten hingegen das Einmaleins, das nun mal jede Sache hat und nun gar die Sache, die uns hier beschäftigt. Wie kann man sich einer Dame gegenüber auf Worte berufen, die die Dame töricht oder vielleicht auch liebenswürdig genug war, in einer unbewachten Stunde zu sprechen? Es fehlt nur noch, dass Sie sich auf Geschehnisse berufen. Und der Kavalier ist fertig. Unterbrechen Sie mich nicht. Sie müssen noch Schlimmeres hören. Allmutter Natur hat Ihnen, wenn man von der Beständigkeit absieht, das Material zu einem guten Ehemann gegeben. Und dabei mussten Sie bleiben. Auf dem Nachbargebiete sind Sie fremd und verfallen aus Fehler in Fehler. In der Liebe regiert der Augenblick. Und man durchlebt ihn und freut sich seiner. Aber wer den Augenblick verewigen oder gar Rechte daraus herleiten will, Rechte, die, wenn anerkannt, alle besseren, alle wirklichen Rechte, mit einem Wort die eigentlichen Legitimitäten, auf den Kopf stellen würden, wer das tut. Und im selben Augenblick, wo sein Partner klug genug ist, sich zu besinnen, feierlich auf seinem Scheine besteht, als ob es ein Trauschein wäre. Der ist kein Held der Liebe, der ist bloß Ihr Don Quixote. Holk sprang auf. Ich weiß nun genug. Also alles nur Spiel, alles nur Farce. Nein, lieber Holk, nur dann, wenn Ihre deplacierte Feierlichkeit das, was leicht war, schwer genommen haben sollte, was Gott verhüten wolle. Holk sah schweigend vor sich hin und bestätigte dadurch aufs Neue, dass sie's getroffen. Nun gut, dann, fuhr Ebba fort. Also das Törichtste ist schon geschehen. Ich lehne jede Verantwortung dafür ab. Ich habe mich nie besser gemacht, als ich bin. Und niemand wird mir nachsagen, dass ich mich ernsthaft auf etwas Falsches hin ausgespielt hätte. Worte waren Worte. So viel mussten selbst Sie wissen. Ja, Holk! Hofleben ist öd und langweilig, hier wie überall. Und weil es langweilig ist, ist man entweder so fromm wie die Schimmelmann oder, nun, wie sag ich, so nicht fromm wie Ebba. Und nun statt alle Treibhäuser des Landes zu plündern und mir Blumen auf den Weg zu streuen oder wie ein Troubadour das Lob seiner Dame zu singen und dann weiterzuziehen und weiter sein Glück zu versuchen, stattdessen wollen sie mich einschwören auf ein einzig Wort oder doch auf nicht viel mehr und wollen aus einem bloßen Spiel einen bitteren Ernst machen. Alles auf Kosten einer Frau, die besser ist als sie und ich. Und die sie tödlich kränken, bloß weil sie sich in einer Rolle gefallen, zu der sie nicht berufen sind. Noch einmal, ich lehne jede Verantwortung ab. Ich bin jung und sie sind es nicht mehr und so war es nicht an mir, ihnen Moral zu predigen. Und sie, während ich mich hier langweilte, mit ängstlicher Sorgfalt auf dem Tugendpfade zu halten, das war nicht meine Sache, das war ihre. Meine Schuld bestreite ich. Und wenn es doch sowas war, und es mag darum sein, nun, so habe ich nicht Lust, diese Schuld zu verzehn und zu verhundertfachen und aus einem bloßen Schuldchen eine wirkliche Schuld zu machen, eine, die ich selber dafür halte. In Holk drehte sich alles im Kreise. Das also war sein erträumtes Glück. Als er sich zu diesem Gang anschickte, war er wohl von einem unsicheren und quälenden Gefühl erfüllt gewesen, von der Frage, was die Welt, die Kinder, die sich notwendig ihm entfremden mussten und über kurz oder lang vielleicht auch sein eigenes Herz dazu sagen würde. Das hatte vor seiner Seele gestanden, aber auch nur das allein. Und nun ein Korb, der rundesten einer, sein Antrag abgelehnt und seine Liebe zurückgewiesen. Und das alles mit einer Entschiedenheit, die jeden Versuch einer weiteren Werbung ausschloss. Und wenn er wenigstens in einer plötzlich erwachten Empörung etwas wie ein Gegengewicht in sich hätte finden können. Aber auch das blieb ihm völlig versagt. So völlig, dass er sie, während sie so dastand und ihn durch ihren überheblichen Ton vernichtete, bezaubernder fand denn je. So schließt denn alles, nahm er nach einer kurzen Pause das Wort, mit einer Demütigung für mich ab. Mit einer Demütigung, die zum Überfluss auch noch den Fluch der Lächerlichkeit trägt. Alles nur pour passer le temps. Alles nur ein Triumph ihrer Eitelkeit. Ich muss es hinnehmen und mich ihrem neuen Willen unterwerfen. Aber in einem Ebba kann ich Ihnen nicht zu Diensten sein. Ich kann nicht erkennen, dass mir eine Pflicht vorlag, den Ernst Ihrer Gefühle zu bezweifeln. Im Gegenteil, ich glaubte, den Glauben daran haben zu dürfen. Und ich glaube es noch. Sie sind einfach anderen Sinnes geworden. Und haben sich, ich habe nicht nach den Gründen zu forschen, inzwischen entschlossen, es lieber ein Spiel sein zu lassen. Nun denn, wenn es ein solches war und nur ein solches, und Sie sagen es ja, so haben Sie gut gespielt. Und sich gegen Ebba verbeugend, verließ er das Zimmer. Draußen stand Karin, die gehorcht hatte. Sie sprach kein Wort, ganz gegen ihre Gewohnheit, aber ihre Haltung, während sie Holk durch den langen Korridor hin begleitete, zeigte deutlich, dass sie das Tun ihrer Herrin missbilligte. Sie hielt eben zu dem Grafen, auf dessen Gütigkeit und wohl auch Schwäche sie manchen Zukunftsplan aufgebaut haben mochte. Nahezu anderthalb Jahre waren seitdem vergangen. Ende Mai war und die Londoner Squares boten das hübsche Bild, das sie zur Pfingstzeit immer zu bieten pflegen. Das galt im Besonderen auch von Davistock Square. Der eingegitterte, sorglich bewässerte Rasen zeigte das frischeste Frühlingsgrün. Die Fliederbüsche standen in Blütenpracht und die gelben Rispen des Goldregens hingen über das Gitter fort in die Breite dicht daran vorüberführende Straße hinein. Es war ein reizendes Bild, und dieses Bildes freute sich auch Holk, der in einem alten, übrigens sehr wohl erhaltenen und in seiner doppelten Front von einem Balkon umgebenen Eckhause die Zimmer des ersten Stockes innehatte. Er liebte diese Gegend noch aus der nun 20 Jahre zurückliegenden Zeit her, wo er als junger Attaché der dänischen Gesandtschaft in eben diesem Stadtteile gewohnt hatte, und nahm es, als er im Laufe des letzten Novembers in London eintraf, als ein gutes Zeichen, dass es ihm gelungen war, gerade hier eine ihm zusagende Wohnung zu finden. Ja, seit November war Holk in London, nachdem er bis dahin in der Welt umhergefahren und an all den berühmten Schönheitsplätzen gewesen war, an denen Jahr aus Jahr ein viele Tausende Zerstreuung suchen, um schließlich die Wahrnehmung zu machen, dass auch das ödeste daheim immer noch besser ist als das wechselvolle draußen. Er hatte sich nach schriftlicher Verabschiedung von der Prinzessin und nach einem ausführlichen und herzlichen Briefe an Arne, den er anrief, ihn in diesen schweren Tagen nicht verlassen zu wollen, erst nach Brüssel und dann nach Paris begeben, aber so wenig zu seiner Zufriedenheit, dass er um Ostern bereits in Rom und einige Wochen später auch schon in Sorrent eingetroffen war, in demselben Sorrent, in dem er gehofft hatte, mit Ebba glückliche Tage verleben zu können. Diese glücklichen Tage waren nun freilich ausgeblieben, aber der all die Zeit über auf ihm lastende Druck war im Verkehr mit einer liebenswürdigen englischen Familie, mit der er gemeinschaftlich eine Dependance des Tramontana Hotels bewohnte, doch schließlich von ihm abgefallen, und er hatte wieder Leben. Und was noch wichtiger, sich um das Leben anderer kümmern gelernt. So waren Wochen vergangen unter Wagenfahrten nach Amalfi und unter Bootfahrten nach Capri hinüber, wobei die Schiffer ihre Lieder sangen. Aber die heiße Jahreszeit, die bald einsetzte, vertrieb ihn früher, als ihm lieb war, aus dem ihm zusagenden Idyll bis in die Schweiz hinauf, die es ihm diesmal freilich, so sehr er sie sonst liebte, nirgends ganz recht machen konnte. Der Genfer See blendete zu sehr, der Rigi war zu sehr Karawanserei und Pfeffers zu sehr Hospital. So beschloss er denn, weil sie ihn, wenn nicht in die Heimat, so doch wenigstens weiter nordwärts in die germanische Welt überhaupt zurückzog, es mit London zu versuchen, an das ihn freundliche Jugenderinnerungen knüpften und wohin ihn die mit ihm zugleich von Sorrent aus abgereisten Freunde mit einer Art Dringlichkeit geladen hatten. Nach London also. Und da war er nun seit einem halben Jahr und empfand unter Verhältnissen und Lebensformen, die den Schleswig-Holsteinischen einigermaßen verwandt waren, so viel von Heimatlichkeit, wie sie der Heimatlose gewärtigen konnte. Ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse konnten ihn befriedigen, und manches andere kam hinzu, das wohl angetan war, ihn von dem immer wachsenden Gefühl seiner Einsamkeit auf wenigstens Stunden und Tage frei zu machen. Eine kleine Theaterpassion, die schon in zurückliegender Zeit die Tage seiner Londoner Attaché-Schaft so angenehm gemacht hatte, wurde wieder lebendig, und das ganz in der Nähe von Tavistock Square gelegene Prinzesstheater sah ihn regelmäßig auf einem seiner Parkettplätze, wenn der gerade damals mit seinen Shakespeare-Revivals empochemachende Charles Kean heute den Sommernachtstraum oder das Wintermärchen und morgen den Sturm oder König Heinrich VIII. In bis dahin unerhörter Pracht auf die Bühne brachte. Zu diesem Charles Kean trat er denn auch im Laufe des Winters in persönliche Beziehungen, und als er schließlich in dem von Künstlern und Schriftstellern vielbesuchten Hause des berühmten Tragöden auch noch die Bekanntschaft von Charles Dickens gemacht hatte, sah er sich, übrigens ohne deshalb seine dem Landadel angehörigen Freunde Sorrentiner Angedenkens vernachlässigen zu müssen, in allerlei Theater- und Literaturkreise hineingezogen, deren lebhaftes und von heiterster Laune getragenes Treiben ihn ungemein sympathisch berührte. Namentlich Dickens selbst war seine Schwärmerei geworden, und bei Gelegenheit eines Whitebait-Dinners in Greenwich ließ er seinen neu gewonnenen Freund leben, den großen Erzähler, von dem er zwar nur den David Copperfield kenne, der aber als Verfasser dieses Buches auch der Saint-Paré aller lebenden Schriftsteller sei. Mehr von ihm zu lesen, wozu er von den übrigen Anwesenden am Schluss seines Toastes unter Lachen aufgefordert wurde, behauptete er ablehnen zu müssen, da Copperfield auch von Dickens selbst schwerlich übertroffen worden sei, weshalb ein weiteres Lesen eigentlich nur zur Herabminderung seiner Begeisterung führen könne. Reunions wie diese, daran auch gefeierte Damen aus der Künstlerwelt, namentlich die schöne und vielumworbene Miss Heath und vor allem die geniale Lady Macbeth-Spielerin Miss Atkinson, beinahe regelmäßig teilnahmen, waren mehr als eine bloße Zerstreuung für Holk. Und er hätte sich durch diesen Verkehr nicht bloß seiner Einsamkeit entrissen, sondern auch geradezu gehoben und erquickt fühlen können, wenn er sich einigermaßen frei gefühlt hätte. Dies aber war genau das, was ihm fehlte. Denn gerade der Fleck Erde, daran er mit ganzer Seele hing, auf dem er geboren und durch Jahrzehnte hin glücklich gewesen war, gerade der Fleck Erde war ihm verschlossen und blieb es auch mutmaßlich, wenn es ihm nicht glückte, seinen Frieden mit der Gesellschaft zu machen. Einen Frieden, der wiederum eine Versöhnung mit Christine zur Voraussetzung hatte. Daran war aber nach allem, was er aus der Heimat hörte, nicht wohl zu denken. Denn so sehr die Gräfin darauf hielt, dass seitens der Kinder an schuldiger Rücksicht nichts versäumt und beispielsweise jeder Brief des Vaters, er schrieb oft, weil ihn ein Gefühl der Verlassenheit dazu drängte, respektvoll erwidert wurde, so vergeblich waren doch andererseits alle bisher unternommenen Schritte zur Herbeiführung eines Ausgleichs gewesen. Mit der ihr eigenen Offenheit hatte sich Christine dem Bruder gegenüber über diese Frage verbreitet, und zwar diesmal unter Beiseitehaltung alles moralischen Hochmuts. Ihr alle, so schrieb sie, habt euch daran gewöhnt, mich als abstrakt und doktrinär anzusehen, und ich mag davon in zurückliegenden Jahren mehr gehabt haben, als recht war, jedenfalls mehr, als die Männer lieben. Aber das darf ich dir versichern, in erster Reihe bin ich doch immer eine Frau. Und weil ich das bin, verbleibt mir in all dem Zurückliegenden ein Etwas, das mich in meiner Eitelkeit oder meinem Selbstgefühl bedrückt. Ich mag es für nichts Besseres ausgeben. Holk, um es rundheraus zu sagen, ist nicht recht geheilt, wenn er das Fräulein drüben geheiratet und über kurz oder lang eingesehen hätte, dass er sich geirrt. So fände ich mich vielleicht zurecht. Aber so verlief es nicht. Sie hat ihn einfach nicht gewollt. Und so besteht denn für mich, um das Mindeste zu sagen, die schmerzliche Möglichkeit fort, dass das Stück, wenn sie ihn gewollt, einen ganz anderen Verlauf genommen hätte. Die Reihe wäre dann mutmaßlich nie wieder an mich gekommen. Ich spiele in dieser Tragikomödie ein bisschen die Faute de Mieux-Rolle. Und das ist nicht angenehm. Von diesem Briefe Christinens hatte Holk die Hauptsache wieder erfahren, und was sich darin aussprach, das stand beständig vor seiner Seele. Trotzdem der alte Petersen und Arne gemeinschaftlich bemüht waren, seine Hoffnung auf einen guten Ausgang wieder zu beleben, du darfst dich diesem Gefühle von Hoffnungslosigkeit nicht hingeben, schrieb Petersen an Holk. Ich kenne Christine besser als ihr alle, selbst besser als ihr Bruder. Und ich muss dir sagen, dass sie neben ihrer christlichen Liebe, die ja Verzeihung für den Schuldigen lehrt, auch noch eine rechte und echte Frauenliebe hegt, so sehr, dass sie dir gegenüber in einer gewissen liebenswürdigen Schwäche befangen ist. Ich sehe das aus den Briefen, die von Zeit zu Zeit aus gnadenfrei bei mir eintreffen. Es liegt alles günstiger für dich, als du's glaubst und als du's verdienst. Und es würde mir meine letzte Stunde verderben, wenn's anders wäre. Mit 80 weiß man übrigens, wie's kommt. Und dafür verbürge ich mich, Helmut, dass ich eure Hände noch einmal wieder ineinander lege, wie ich's vor dem getan. Und das soll meine letzte heilige Handlung sein. Und dann will ich aus meinem Amt treten und abwarten, bis Gott mich ruft.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 20. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen zur Konzertsendung auf NDR Kultur, begrüßt Sie Henry Altmann. Was hat der Mann nicht alles gemacht? 1944 in Leipzig geboren, 1966 mit Hilfe seines Bruders, des Klarinettisten Rolf Kühn, ist Joachim Kühn in den Westen gekommen und zu einem wahren Brückenbauer des Jazz geworden, zwischen den Stilen von Bach über Beat zum Bundesverdienstkreuz, aber auch zwischen seinen Lebensstationen Deutschland, Frankreich und den USA. Sein Klavierspiel wiederum bereitete Michael Wolny den Weg. Der 35 Jahre Jüngere hat sich auf das gemeinsame Konzert am 15. Mai in der Hamburger Elbphilharmonie so gewissenhaft vorbereitet, wie es nur geht. Als Student nämlich transkribierte und analysierte der Pianist ganz viele Aufnahmen des älteren Kollegen, vor allem dessen Tonwirbel hatten es ihm angetan. Mit dem Titel Vienna Pitch von Michael Wolny, gefolgt von Joachim Kühns Komposition Active und schließlich dem gemeinsamen Freie Meinung geht's in den ersten Konzertteil.